ARD.
Welt macht China.
I don't know what to do. Oh my God.
And to the US government, I'm never forgiving you for this.
I know it sounds dramatic to say I don't know what I'm going to do out TikTok, but like, bro, I really don't know.
Großer Aufschrei in den USA. Verzweifelte TikTok-NutzerInnen, wie ihr merkt, denn Mitte Januar ist die App, die in den USA unter Spionageverdacht steht, plötzlich gesperrt. Doch der TikTok-Blackout dauert nur kurz und nach etwa 12 Stunden ist die chinesische Kurzvideoplattform wieder erreichbar.
I want to thank President Trump for his commitment to work with us.
TikTok-CEO Shou Zhuzhou bedankt sich hier beim US-Präsidenten, dass man gemeinsam nach einer Lösung suchen wolle. Für Trump ist diese Lösung allerdings schon klar. Er will einen 50-prozentigen Anteil an dieser umstrittenen App aus China. Sonst gibt es das endgültige Verbot. Und auch in Deutschland steht TikTok bei vielen nicht ohne Grund auf der roten Liste.
Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netzwerke sind anfälliger für Desinformation. TikTok sticht da besonders hervor.
Tja, ist TikTok eine Spaß-App und eine Desinformationsschleuder? Inwiefern ist TikTok wirklich eine Gefahr für die innere Sicherheit und damit eine Bedrohung für Datenschutz und Politik? Bevor wir da tiefer eintauchen, schauen wir erstmal, wer genau hinter dieser chinesischen App steckt und warum es TikTok ausgerechnet in China nicht gibt. Welt macht China gibt es in der ARD-Audiothek und bei allen anderen Podcast-Anbietern. Ich bin Joyce Lee. Wenn ich zwischendurch etwas lachen möchte oder einfach nur irgendwo rumscrollen möchte, dann bin ich bei TikTok. Vielleicht ist es bei euch ja auch so. Und je nachdem, wie viel ich zu tun habe, da bin ich bestimmt jeden Tag mindestens so eine halbe Stunde dort unterwegs. Und wenn ich so richtig chillen kann, dann bin ich auch mal locker über eine Stunde oder auch mal 2 Stunden dran. Und ich muss euch sagen, die Zeit verfliegt auf dieser App. Mir werden jedenfalls oft lustige Tier- und Kindervideos angezeigt und auch vieles so rund um Feminismus und Gleichberechtigung. Jemand, der in letzter Zeit auch etwas mehr rumgescrollt hat, sitzt in Beijing. ARD-China-Korrespondent Benjamin Eisel. Hallo Ben.
Hi Joyce.
TikTok ist ja eine soziale Kurzvideoplattform. Mittlerweile haben die Kurzvideos ja eine Maximallänge von 10 Minuten. Das hat sich über die Jahre gesteigert. Das Spannende an der App, sie ist super vielseitig. Man findet so ziemlich alle möglichen Themen dort. TikTok kommt ja aus China und gehört zu dem Tech-Unternehmen ByteDance. Wer steckt hinter dem Unternehmen?
Ja, ByteDance, das ist ein riesiger chinesischer Konzern. Auf Chinesisch heißt ByteDance übrigens Zijie Qiaodong, gegründet 2012 von Zhang Yiming, der heute einer der reichsten Menschen der Welt ist. Und er ist der reichste Chinese, weil TikTok weltweit so beliebt ist und eben sehr viel Geld macht. Er ist zwar nicht mehr der CEO von TikTok, aber er soll noch mitmischen hinter den Kulissen, wie man hört. So richtig viel ist aber nicht bekannt über den Konzern. Das ist häufig so bei chinesischen Internetkonzernen. Und was auch häufig ja bei chinesischen großen Konzernen so ist, die viel Macht haben. Ja, es gibt eine Verbindung zum chinesischen Staat und damit auch zur kommunistischen Partei. Mehr noch, der chinesische Staat hält über eine staatliche Firma, nämlich den China Internet Investment Fund, vermutlich 1% der Aktien von ByteDance. Das berichten zumindest ausländische Medien so. Und manche nennen diese Beteiligung Golden Share, also eine goldene Beteiligung, die dem chinesischen Staat so Sonderrechte einräumt. Welche genau das sind, das ist nicht klar, weil das Ganze ist nicht transparent. Aber man geht davon aus, dass der chinesische Staat eben ja erheblichen Einfluss auf ByteDance hat.
Das Ding ist ja, TikTok kommt zwar aus China, aber die App selbst gibt es in China so gar nicht. Dort gibt es ja eine andere App.
Genau, in China gibt es Douyin. Also wir haben 2 Apps von einem Unternehmen. Außerhalb Chinas hat man keinen Zugriff auf Douyin, nur auf TikTok. Und umgekehrt hat man in China auch keinen Zugriff auf TikTok. Wenn ich versuche, hier TikTok zu öffnen, dann kriege ich eine Fehlermeldung im chinesischen und Internet. Aber ich habe eben Zugriff auf Douyin. Das ist eine App, die komplett auf den chinesischen Markt zugeschnitten ist mit rein chinesischem Content.
Rein chinesischer Content, wie beliebt ist denn Douyin in China?
Douyin ist sehr beliebt in China. Generell Kurzvideo-Apps sind sehr beliebt in China und sie sind auch viel verbreiteter als in Europa. Es gibt noch andere, es gibt nicht nur Douyin, es gibt zum Beispiel Xiaohongshu, da haben viele schon mal gehört. Red Note wird das auch auf Englisch genannt. Aber Douyin, das chinesische TikTok, das ist die größte von diesen Kurzvideo-Apps und es ist auch die beliebteste. Mehr als 700 Millionen monatliche aktive Nutzer gibt es und Douyin ist überall in China. Für viele Menschen ist es auch die Hauptinformationsquelle. Und egal, wo man hingeht, ob man jetzt in der U-Bahn fährt, ob man Bauarbeiter auf der Straße sieht, die Pause machen oder irgendwelche Wachleute, die in ihren Häuschen sitzen und sich irgendwie zurücklehnen, alle scrollen sich durch diese Kurzvideo-Apps, eben meistens durch Douyin. Viele junge Leute, aber auch viele alte Leute, das ist auch so ein Gegensatz zu Europa, wo ja hauptsächlich junge Leute sich durch diese Kurzvideo-Apps scrollen. Und ich hatte neulich so ein Erlebnis, das fand ich irgendwie verrückt, habe ich gesehen, da stand eine Frau auf einer Brücke und hat sich den Sonnenuntergang angeguckt, hatte ihr Smartphone in der Hand, Douyin war geöffnet und sie hat nicht auf dieses Smartphone geguckt, aber sie hat diese Videos durchgeflippt, eins nach dem anderen, ganz automatisch, während sie sich den Sonnenuntergang angeguckt hat.
Okay, also selbst bei einem romantischen Sonnenuntergang ist Douyin irgendwo in der, im Hintergrund. Das finde ich schon echt heftig. Douyin in China also, TikTok im Rest der Welt, beides Social-Media-Plattformen. Aber was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Apps?
Also die Aufmachung der beiden Apps, die ist total ähnlich. Die Software dahinter ist total ähnlich. Das Logo ist auch total ähnlich. Ähnlich auch ganz klar, wie man sich eben durch diese Videos scrollt, indem man das immer nach oben wischt. Aber der Inhalt, der ist eben komplett anders. Douyin, wie gesagt, ist einfach komplett auf den chinesischen Markt zugeschnitten, hat viel mehr educational Content, also Inhalte, bei denen Dinge erklärt werden, Kochvideos. Es gibt super viel Gaming Content, es gibt Nachrichten, News, na klar, chinesische Nachrichten. Es gibt aber auch viel Propaganda vom chinesischen Staat. Und dann gibt's in China eben super, super viel Livestreaming.
Und was streamen so die Leute in China so live?
Also es wird tatsächlich alles Mögliche gestreamt. Man sieht es eben auch im Alltag in China, ne? Also überall stehen irgendwelche Leute rum mit ihren Smartphones. Und was es auch gibt, es gibt super viele kommerzielle Livestreamer. Also Leute, die Dinge verkaufen. Das ist auch ein Riesending. Und da habe ich an euch auch so ein Erlebnis gehabt. Ich wollte mit einer Fähre auf eine Insel fahren und dann gab es dann so eine Sicherheitskontrolle. Und dann komme ich da durch diese Sicherheitskontrolle und dann steht da neben mir eine Frau und streamt live und verkauft irgendwelche Produkte. Fand ich total abgefahren.
Okay, also E-Commerce, das ist schon ja ein großes Ding auf Douyin.
Das ist riesig in China. Es wird super viel verkauft über Livestreaming, generell in China, aber eben auch über Douyin. Ich habe mich vorhin mal durchgestrollt, ein paar Minuten, was wir jetzt hier hören. Da wurden Tassen verkauft, aber es gab auch Kosmetik, Fast Food. Es ist wirklich Wahnsinn, was da alles verkauft wird auf Douyin.
Okay, wow, das muss echt ein riesiger Markt sein. Und es klingt so wie eine Mischung aus Amazon und Instagram.
Genau, und das ist tatsächlich, es ist ein gigantischer Markt. Douyin ist schon in China die viertgrößte Shopping-App. Und die Verkäufer, die diese Dinge verkaufen, die können zum Teil, wenn sie gut sind, richtig viel Geld damit verdienen. ByteDance, der Konzern von Douyin und TikTok übrigens auch. Und es wird geschätzt, dass im Jahr umgerechnet ein paar hundert Milliarden Euro umgesetzt werden auf Douyin durch Livestreaming, durch E-Commerce. Und deswegen verdient ByteDance mit Douyin auch viel mehr als mit TikTok.
Okay, und dazu kommt ja noch, dass Douyin auch viel interaktiver klingt. Und ich muss sagen, das ja, ist schon irgendwie ein bisschen verlockend. Das macht auf jeden Fall neugierig. Aber erkläre mal, warum gibt es in China eigentlich eine andere Version von TikTok?
Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen hier im Podcast. In China ist das Internet hochzensiert. Das hängt damit zusammen, dass die in China autokratisch regierende Kommunistische Partei Inhalte kontrollieren will, um ganz klar ihre Macht abzusichern. Deswegen ist das Internet in China ja eher so wie ein Intranet, ne? Also komplett abgeschottet vom Rest der Welt. Douyin gab es übrigens schon vor TikTok. Erst danach wurde TikTok gestartet als ausländische oder eben als freiere Version für den Rest der Welt. Und damit man eben diese Kontrolle über Douyin einfacher behalten kann, hat man das Ganze getrennt, hat das outgesourced, hat gesagt, wir machen jetzt eine extra Version, wir behalten hier die chinesische Version mit der Zensur, mit der Kontrolle, im Gegensatz dazu Douyin für den Rest der Welt zu öffnen.
Okay, also man hat die Apps getrennt, du sagst, um mehr Kontrolle zu haben. Also Douyin ist auf den chinesischen Markt zugeschnitten, macht rein chinesischen Content, wohingegen sich TikTok lokal anpasst, um in verschiedenen Ländern existieren zu können. Und auf der Homepage steht auch, TikTok arbeite mit regionalen Experten zusammen, um kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen. Aber jetzt noch eine Frage zu Douyin, der chinesischen Variante. Du hast vorhin die Zensur erwähnt. Wie können wir uns sie vorstellen?
Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dass eben das gesamte chinesische Internet der kommunistischen Partei, der Staats- und Parteiführung untergeordnet ist. Es wird viel zensiert, es wird gelöscht, es wird geblockt. Und ja, wie gesagt, es ist eher wie so ein Intranet. Es gibt ja kaum ausländische Websites, die man hier erreichen kann. Und Douyin ist eben Teil dieses chinesischen Internetkosmos. Man kann sich übrigens bei Douyin auch nur anmelden und posten, wenn man sich mit seiner Telefonnummer registriert. Die ist an den chinesischen Personalausweis gekoppelt. Und damit weiß eben der Staat auch immer, wer was postet, wer was liest auch. Und gleichzeitig werden ja Inhalte auch zum Beispiel ans Alter angepasst. Also wenn ich jetzt unter 18 bin und ich registriere mich mit meiner chinesischen Telefonnummer, die mit meinem Personalausweis verknüpft ist, dann kann ich mir eben nur bestimmte Dinge angucken. Und es gibt auch Zeitbegrenzungen, wie lange man Douyin am Tag nutzen kann.
Douyin ist also stark reguliert, was die persönliche Nutzung angeht, aber auch was das Inhaltliche angeht, wie du vorhin schon erzählt hast, Ben. Und ich erinnere mich noch an eine Story von einem Bekannten von dir, der Ärger mit Douyin hatte.
Genau, ja, also er konnte ein Video nicht hochladen von einer Autofahrt, die er gefilmt hat. Also er saß hinten auf dem Rücksitz und hat den Fahrer gefilmt. Nach mehrem Hin und Her hat er dann rausgefunden, woran es lag. Und zwar hat er auch gefilmt ein Smartphone, das neben dem Fahrer in einer Halterung hing, und da lief eine Navi-App und die hat den Tiananmen-Platz angezeigt. Und allein deswegen konnte man das Video nicht hochladen. Und das zeigt eben, finde ich, wie wahnsinnig gut die Zensur funktioniert und wie hochsensibel manche Dinge sind in China.
Sensible Themen wie die Unterdrückung von Minderheiten in China, das gibt es im Gegensatz zu Douyin schon auf TikTok. Es ist halt nur die Frage, inwiefern sie angezeigt werden. Und diese ganzen Inhaltsfilter, die du erwähnt hast auf Douyin, die gibt es auf TikTok auch, aber die sind bei weitem nicht so sensibel wie auf Douyin. Das ist aber ein anderes Thema. Mit diesem Wissen, wer hinter TikTok steckt und wie das chinesische Äquivalent Douyin funktioniert, schauen wir auf diesen Riesenkonflikt zwischen TikTok und der US-Regierung. Mitte Januar hat TikTok sich für 12 Stunden abgeschaltet. Der Grund, um einem drohenden Verbot von den USA zuvorzukommen. Die Vereinigten Staaten werfen TikTok vor, dass es die nationale Sicherheit gefährde und haben von TikTok verlangt, das US-Geschäft zu verkaufen bis Mitte Januar. Sonst würden sie TikTok sperren lassen. Ja, und dann kam die Ankündigung, das Verbot per Dekret auszusetzen. Und das führte dazu, dass TikTok sich in den USA wieder einschaltete. Was genau die Befürchtungen der US-Regierung sind, dazu haben wir unsere USA-Korrespondentin Nina Barth gefragt.
Also es sind zwei Dinge. Es ist einmal, dass die chinesische Regierung an Daten von US-Amerikanern kommt. Und das andere ist, dass China eben reguliert, manipuliert, was die amerikanischen Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen. Also es sind Sicherheitsgründe. Es sind dafür nie Beweise veröffentlicht worden, aber Senatoren und auch Abgeordnete aus dem Kongress sind im vergangenen Jahr gebrieft worden, sind informiert worden über die App und eben, was sie theoretisch kann. Und da war danach die einstimmige Meinung, dass das echt gefährlich ist. Und ein Senator war total geschockt und hat gesagt, die Fähigkeit Chinas zur Spionage über TikTok ist schockierend.
Benjamin Eisel in Beijing, wie hat China denn auf die Vorwürfe reagiert?
Also generell streitet man solche Vorwürfe ab in China. Chinas Führung wirft den USA Verleumdung und unfaire Handelspraktiken vor. Hier beispielsweise die Sprecherin des Außenministeriums Mao Ning im März 2023. Sie sagt, China lege großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit und das Land habe nie und werde niemals von Firmen verlangen, dass sie Daten von Nutzern im Ausland sammeln und der chinesischen Regierung zur Verfügung stellen.
Nun ist China ja ein autoritärer Staat und du hast eben gesagt, dass das chinesische Internet der kommunistischen Regierung untergeordnet ist. Wie unabhängig können Unternehmen in China wie ByteDance dann sein? Also könnte TikTok wirklich sagen, nö, wir geben jetzt keine Daten an die chinesische Regierung raus?
Ich finde das ganz interessant, denn China hat tatsächlich strenge Datenschutzgesetze und die schützen die Nutzerinnen und Nutzer in China auch, aber mit einer wichtigen Einschränkung, nicht vor dem chinesischen Staat. Der hat Zugriff auf Daten, zum Beispiel zur Strafverfolgung, davon gehen alle Beobachter im Ausland aus. Die große Frage ist allerdings, was ist mit den Daten aus dem Ausland, die auf Servern in China gespeichert werden, wenn staatliche Behörden darauf Zugriff haben wollen? Würde dann ein Internetkonzern wie ByteDance Nein sagen? Ein Konzern, ein privater Konzern zwar, aber ein Konzern, der stark vom Goodwill der chinesischen Führung abhängig ist.
Ja, darüber kann man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen. Aktuell ist es ja so, voraussichtlich bis Anfang April soll eine Lösung gefunden werden. Es gibt aber Überlegungen von US-Präsident Trump, die Frist wieder zu verlängern, stand jetzt. Ob das wirklich rechtens ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber die USA streben ja ein Joint Venture mit TikTok an, also einen Zusammenschluss. Und es gibt nach aktuellen Berichten momentan 4 interessierte US-amerikanische Käufer.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Donald Trump sagt, okay, ByteDance, wenn ihr nicht verkaufen wollt und auch kein Joint Venture machen wollt, dann lassen wir das halt. Das wird Trump nicht tun. Er will einen Kompromiss, also die Hälfte von TikTok bleibt bei ByteDance, die andere Hälfte soll an ein US-Unternehmen oder eben an ein Netzwerk aus verschiedenen US-Unternehmen gehen und dann 50-50 machen sozusagen.
Sagt unsere USA-Korrespondentin Nina Barth. In den USA benutzen ja rund 170 Millionen Menschen TikTok und die App ist ja für viele Content-Creator Teil von ihrem Business. Sie verdienen mithilfe von TikTok Geld. Das bedeutet ja auch, dass die USA wirtschaftlich unter Druck steht. Was hätte denn China von einem Joint Venture, Benjamin?
Ja, erstmal nicht so viel, also weniger Einfluss natürlich, aber möglicherweise zumindest die Möglichkeit, so an dem US-Markt, an diesem riesigen Markt, wichtigen Markt, dran zu bleiben.
Ein Machtkampf also. Wie wahrscheinlich es ist, dass die USA unter Trump TikTok für einen geopolitischen Machtkampf mit China instrumentalisieren, das haben wir USA-Korrespondentin Nina Barth auch gefragt.
Also natürlich geht es bei dieser ganzen TikTok-Frage auch um das Verhältnis USA-China, die grundsätzliche Auseinandersetzung. Aber es kann sein, dass die chinesische Regierung involviert ist. Das wissen wir aber nicht. Also das ist ja nicht offiziell. Insofern ist das jetzt keine Situation, wo Trump ganz offensichtlich Druck ausüben kann, wie zum Beispiel mit Zöllen gegen China. Abgesehen davon, er hat sehr deutlich gespürt, dass TikTok nützlich für ihn persönlich ist. Er hat im Wahlkampf von TikTok profitiert. Das hat er auch immer wieder gesagt. Das hat er zugegeben. Und insofern ist er auch als Präsident daran interessiert, dass diese TikTok-App weiter da ist.
Ja, so kennt man ihn. Jetzt ist es ja so, 2 Weltmächte greifen nach TikTok. Ist TikTok ein Symbol für den weltweiten Wettbewerb unter Social-Media-Apps wie YouTube und Meta?
Ja, absolut. Denn Social-Media ist Macht.
Danke dir, Benjamin Eisel in Beijing. Ja, mit diesem Wissen über TikTok und einem möglichen Joint Venture der App von China und den USA gucken wir uns jetzt mal an, welche Auswirkungen ein TikTok-Verbot auf die TikTokerInnen hätte, also auf die Leute, die wirklich drin hängen und davon betroffen wären. Wir reden jetzt mit Lukas. Er ist 21 Jahre alt, ist auf TikTok als Luke Goes USA bekannt mit seinen 50,8000 Followern. Und als TikTok in den USA gesperrt wurde für 12 Stunden, da war er vor Ort. Also er hat die ganze Debatte um dieses TikTok-Verbot mitbekommen und war hautnah dabei. Hallo Lukas.
Hallo.
Konntest du nachvollziehen, dass die ganzen TikTokerInnen so große Reaktionen gezeigt haben?
Definitiv, ja. Ich meine, viele, viele Leute verdienen ja auch ihr Einkommen damit, also vor allem in den USA. Da gab es ja Statistiken, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber wirklich Millionen von Menschen, die darauf auch angewiesen sind. Und wenn das dann natürlich von einem auf den nächsten Tag wegfällt, dann ist das natürlich auch finanziell ein sehr großes Problem. Also ich kann das definitiv nachvollziehen. Ich war auch sehr aufgebracht, aber ich sage jetzt mal, bei mir war es trotzdem noch nicht ganz so schlimm als wirklich bei den Leuten, die davon wirklich abhängen, also von diesem Einkommen und von der ganzen Plattform, ja.
Hätte es auch Alternativen gegeben, die TikTok ähnlich gewesen wären?
Also vor allem würde ich mal sagen, diese Instagram Reels und YouTube Shorts, das ist ja quasi so in diesem Format wie TikTok auch, diese Kurzvideos, aber es wäre jetzt nicht das Wahre für mich gewesen, sage ich mal. Also ich fühle mich mit TikTok dann schon noch am wohlsten.
Ja, TikTok ist schon ziemlich einzigartig als App, aber es gibt ja auch dieses Red Note, was in China Xiaohongshu heißt. Das hat so ähnliche Funktionen wie TikTok und ist so eine Mischung aus Instagram und Amazon. Das haben ja viele Creator als Alternative gesehen. Also sie wären dann von einer verbotenen chinesischen App weggegangen, aber dann wieder zu einer anderen chinesischen App hingegangen. Das wäre ja nicht im Sinne der US-Regierung, aber wäre das für dich auch eine Option gewesen?
Theoretisch ja, also viele von meinen amerikanischen Freunden vor allem auch hatten sich das auch installiert, kurz vor dem Bann noch. Ich habe es mir auch installiert, habe dabei erstmal keinen Account erstellt und ich wollte dann erstmal sehen, wie es jetzt weitergeht. Und dann wurde TikTok ja auch nach ein paar Stunden oder nach einem Tag oder so, glaube ich, auch wieder entbannt. Und dann hieß es wieder, man kann das jetzt wieder verwenden. Und dann war es für mich klar, dann brauche ich diese Alternative nicht. Aber theoretisch wäre es zu einem kompletten Bann gekommen, dann hätte ich das wahrscheinlich auch benutzt, ja.
Ja, also dann weiterhin TikTok. Aber es gibt ja auch ganz viele Kontroversen, wenn es um diese App geht. Da hast du bestimmt auch was von gehört. Wegen vermeintlich mangelnder Datensicherheit und auch wegen Desinformation. Wie viel merkst du davon als Creator selbst?
Also mit der Desinformation merke ich mehr jetzt als mit den Daten. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was mit den Daten geschieht. Da bin ich als Creator ziemlich blind, sage ich mal. Aber mit den Desinformationen merkt man natürlich, wie auch auf anderen Social Media Apps, natürlich sehr viel. Also vor allem jetzt mit der künstlichen Intelligenz finde ich immer sehr spannend, wenn dann irgendwie Videos erscheinen, die echt komplett real ausschauen oder auch Stimmen, Töne können ja jetzt auch imitiert werden von bekannten Personen. Und da merke ich schon viel auf TikTok tatsächlich, ja, dass man mal hört, der Politiker hat das gesagt oder diese bekannte Person hat das gesagt, dabei stimmt das alles gar nicht, weil halt diese Stimme wirklich nur 1:1 so von künstlicher Intelligenz imitiert wurde.
Danke dir, Lukas. Um künstliche Intelligenz und DeepSeek ging es auch in unserer letzten Weltmacht-China-Folge. Hört da auf jeden Fall rein. Über Desinformation bei TikTok, darüber müssen wir jetzt wirklich mal dringend reden. TikTok ist ein Top-Entertainer, hat super viel zu bieten, hat aber auch gleichzeitig eine große Fläche für Desinformation. Welche Auswirkungen das hat, darüber rede ich jetzt mit Zoe van Doren von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Hallo Zoe.
Hallo Joyce.
Zoe, ihr habt eine repräsentative Umfrage dem Allensbach-Institut in Auftrag gegeben zum Thema Desinformation. Die Umfrage findet ihr auch nochmal in den Shownotes übrigens. 2000 Leute aller Altersklassen in Deutschland, die verschiedene Medien konsumieren, wurden befragt. Dann ging es da um Fragen zu Russland, China, Impfungen, Klimawandel, Corona-Pandemie. Aber jetzt hier in unserer Weltmacht-China-Folge sprechen wir ja über TikTok und was ja ihr in der Umfrage auch über die Nutzerschaft herausgefunden habt. Was war so das Kernergebnis zu TikTok?
Genau, wir wollten schauen, ob wir Zusammenhänge finden können zwischen Mediennutzung und Anfälligkeit für Desinformationsnarrative, vor allem, wie du gerade gesagt hast, aus Russland und China. Und haben neben den ganzen klassischen und traditionellen Medien, die abgefragt werden, eben dezidiert auch nach TikTok gefragt, nach X, YouTube und andere soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, also Meta-Netzwerke. und haben eben gesehen, dass Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien und da besonders TikTok, aber auch X, anfälliger sind für Desinformation. Und wir sehen auch, dass ganz oft die Nutzerinnen und Nutzer von TikTok doch wesentlich anfälliger sind als die von anderen sozialen Netzwerken. Also dass wir da auch nochmal einen Unterschied beobachten können.
Ja, es ist interessant, was du sagst, weil wir haben auch mit einem TikToker selbst gesprochen, Maximilian Pichelmeier. Er ist Host beim Nachrichtenpodcast News WG und hat knapp 70.000 Follower. Und er macht unter anderem Content für junge, queere Menschen. Und wenn es um junge Menschen auf TikTok geht, dann nimmt er nämlich Folgendes wahr.
Wenn ich die App aufmache, habe ich eine Suchfunktion. Und ich glaube, viele junge Menschen benutzen TikTok einfach wie Google mittlerweile. Ne? Ich kann sehr gut Videos suchen einfach über TikTok. Und wenn ich mir da mal anschaue, was mir quasi die App vorschlägt an Suchvorschlägen, wo ich sofort weiß, das stimmt überhaupt nicht. Ist natürlich die Frage, ne, wenn Leute jetzt einfach suchen, dass irgendjemand gestorben ist und es gibt, sind die ersten 3-4 Suchergebnisse nur Fake-Videos, in denen dieser Fake quasi mit Ja beantwortet wird, obwohl die Person gar nicht tot ist, dann ist das, finde ich, schon ein großes Problem. Und das ist ja noch nicht mal was, das dann, finde ich, politische Relevanz hat.
Ja, politische Relevanz. Ja, das, was politische Relevanz hatte, war ja die Bundestagswahl. So, konntet ihr dazu irgendwas beobachten?
Also wir haben gesehen, dass insgesamt alle Befragten zu einem sehr hohen Niveau Sorge hatten, dass Desinformation Einfluss nimmt auf die Bundestagswahl. Wir haben auch, also jetzt in unserer Umfrage nicht, aber was man allgemein beobachten kann, ist, dass die Parteien, die besonders viel Erfolg auf TikTok haben, also vor allem die AfD, aber auch die Linke, also die Ränder sozusagen, von den jungen Wählerinnen und Wählern eher gewählt werden. Also dass es da auch eine Korrelation gibt. Oder was wir in unserer Umfrage auch abgefragt haben, also wir haben ja konkret danach gefragt, ob TikTok genutzt wird, nicht zum Entertainment, sondern um sich über aktuelle Ereignisse oder politische Ereignisse zu informieren. Und das ist eben bei jungen Menschen sehr hoch gewesen. Also in der Altersbracke von 16- bis 30-Jährigen haben 30% ungefähr angegeben, dass sie TikTok dafür nutzen. Und das war damit auf Platz 4 der Medien, die genutzt werden, um sich über politische Ereignisse zu informieren. Also ich glaube, wir haben das ja auch gerade gehört, es geht ja nicht nur um Entertainment, sondern es geht darum, dass Leute wirklich TikTok nutzen, auch um Informationen, politische Informationen zu konsumieren. Und es da dann sehr, sehr schwierig ist, einzuschätzen, was ein Fake ist, was echt ist oder was vielleicht auch einfach nur verdreht ist. Es geht ja dann ganz oft gar nicht mal nur um komplette Fakes, sondern vielleicht auch Fehldarstellungen oder mangelnde Informationen, die dargestellt werden.
Das kann auf jeden Fall ein Problem sein, vor allem wenn solche Videos viele Klicks haben, wie Maximilian Pichelmeier erzählt.
Wenn wir uns dann anschauen, welche Videos Reichweiten erzielen, ich kann auf dem Account der Tagesschau gucken, Kurzvideos oder kurze Fragevideos an die KanzlerkandidatInnen. Ne? Das Video mit Alice Weidel performt am besten. Das haben 4 Millionen Menschen gesehen und der anderen Kanzlerkandidatin nur 1 Million. Und in diesem Video wird nicht wirklich viel kritisch hinterfragt und es erzielt trotzdem solche Reichweiten.
Wenn ein Video viele Klicks bekommt, aber eigentlich problematische Inhalte hat, die am besten eingeordnet werden müssten, was wird den Nutzer und Nutzerinnen damit vermittelt, Zoe?
Also ich glaube, ganz oft ist es tatsächlich vielleicht auch bei manchen Videos, die wirklich unfassbar viele Klicks bekommen, dann auch so, dass Leute, die da überhaupt nicht dran glauben, das konsumieren und so ein bisschen denken, was hat Alice Weidel da denn schon wieder erzählt? Also vieles von dem, was sie sagt, hat ja auch so ein bisschen Meme-Charakter. Also deswegen würde ich die Zahlen auch immer, glaube ich, ja, mit a grain of salt nehmen. Also wirklich zu schauen, okay, nicht alles, was viele Klicks bekommt, ist, weil die Leute alle sagen, okay, ich finde das so gut, was sie sagt. Manchmal ist es einfach lustiger als das, was Olaf Scholz erzählt hat. Andererseits bleiben die Sachen natürlich hängen. Aber dafür ist es umso wichtiger, dass wir mehr Transparenz bekommen, um diese Systeme zu verstehen, um auch besser sehen zu können, okay, wo wird denn Desinformation systematisch gepusht und systematisch verbreitet? Weil es geht ja nicht darum, dass die Desinformation von Tante Erna aus dem Dorf nebenan das große Problem ist, sondern dass da systematische Apparate hinter sind, die versuchen, das Vertrauen in demokratische Prozesse zu zerstören.
Jetzt, wo wir bei den, wie du es sagst, systematischen Apparaten dahinter sind, ihr habt euch ja auch angeschaut, welche Folgen Narrative über China auf TikTok auf die Nutzerschaft haben. Welches Bild wird den NutzerInnen auf TikTok vermittelt, wenn es jetzt um China geht?
Also wir haben jetzt tatsächlich keine konkreten Kanäle beobachtet, die bestimmte Bilder pushen. Aber was wir zum Beispiel sehen können, ich gehe nochmal auf eins der Narrative ein, die wir abgefragt haben, wo wir abgefragt haben, ob China eine Diktatur ist. Und das ist ja auch ein Bild, was vermittelt wird oder eben nicht. Und wo auch da deutlich geworden ist, dass die jüngere Generation wesentlich seltener zustimmt, dass China eine Diktatur ist. Also über 60% der über 60-Jährigen identifizieren China sofort als Diktatur. Und bei den 16- bis 30-Jährigen sind es nur noch 30%, also die Hälfte, die das sehen können. Und bei TikTok-Nutzerinnen und Nutzern ist der Wert tatsächlich am niedrigsten mit nur 28%. Das kann uns natürlich Rückschlüsse geben darauf, was für Bilder dort verbreitet werden. Wir können dadurch nicht sagen, okay, die chinesische Regierung pusht Desinformation, dass China keine Diktatur ist. Aber wir sehen ja ganz klar, dass die Leute, die das Medium konsumieren, ein anderes Bild haben und eben kein Bild, was China als Diktatur darstellt. Und das ist problematisch. Und ich glaube, das spielt dann auch so ein bisschen da rein, dass man sagt, okay, das System ist erfolgreicher, das System ist effizienter, es ist eben keine Diktatur. Es
Wenn wir uns so die Ergebnisse aus der Umfrage angucken, okay, dann gibt's ja, dann merken wir, okay, es gibt schon irgendwie Grund zur Sorge. Die USA reagieren mit einem möglichen Verbot. Aus Creator-Sicht sagt Maximilian Pichelmeier aber das.
Ich finde auf jeden Fall, ein Verbot ist der falsche Weg, weil die Menschen einfach eine Alternative sich suchen werden oder versuchen, eine Alternative aufzuziehen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Aber ich sehe nicht, dass das eine Alternative ist, die mit unseren Werten, die wir in Europa vertreten, konform ist. Also das hat man ja in den USA gesehen. Ne? Dann wandern alle zu einer anderen chinesischen Plattform, weil da eben die Möglichkeit da ist. Und deswegen glaube ich, dass ein Verbot einfach immer nur eine Verschiebung bedeutet, wenn es keine Alternative gibt, die quasi angeboten wird mit dem Verbot.
Ja, also Maximilian Pichelmeier sagt, okay, ein Verbot würde nichts bringen. Es würde auch keine Alternative zu TikTok geben sozusagen. Aber jetzt aktuell ist es ja so, dass wir in Deutschland auch keine Angst haben müssen vor einem Verbot. Zoe, wenn wir uns jetzt die Umfrageergebnisse angucken, was denkst du? Also hältst du dann ein TikTok-Verbot für Deutschland sinnvoll?
Nein, man sieht ja auch, dass auch andere Plattformen Desinformation verbreiten und wir haben Meinungsfreiheit und es geht nicht um Zensur, es geht nicht darum, ganze Plattformen zu verbieten. Ich glaube nicht, dass uns das was bringt. Was wichtig ist, dass wir, glaube ich, weiterhin die europäischen Gesetzgebungen, die wir mittlerweile haben und die Werte, die wir da drin verteidigen, auch durchsetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu relevant ist, aber der ganze Diskurs in den USA, was Meinungsfreiheit angeht, was Desinformation angeht, ist sowieso, glaube ich, einer, den wir uns vielleicht in Europa gar nicht aufsetzen wollen. Wenn wir uns anschauen, wie Elon Musk von Zensur spricht, wenn es um Transparenzpflichten geht zum Beispiel, das ist etwas, wo wir, glaube ich, auch als Europa stark bleiben müssen und sagen müssen, nee, wenn ihr als Plattform aktiv bleiben wollt in Europa, und das gilt für alle Plattformen, die US-amerikanischen als auch TikTok, die chinesische, müssen wir halt diese Werte, diese Transparenzpflichten verteidigen und sagen, okay, das ist das, was wir haben, um dieses System der Meinungsfreiheit bei uns zu schützen.
Eine Abschlussfrage an Zoe van Doren von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wie viel Risiko birgt TikTok für die Demokratie?
Natürlich, wir haben gesehen, TikTok birgt ein Risiko für unsere Demokratie, wenn wir uns Desinformationsnarrative anschauen. Es ist nicht die einzige Plattform, die das tut. Und es ist kein neues Phänomen. Wir erkennen Desinformation und als Risiko für demokratische Strukturen seit Jahrzehnten. Und deswegen ist es wichtig, nicht in eine Schockstarre zu verfallen und zu denken, es ist komplett neu und wir wissen überhaupt nicht, wie wir damit umgehen können. Wir haben Möglichkeiten und wir kennen Möglichkeiten, damit gut umzugehen, zum Beispiel durch politische Bildung. Dadurch, dass wir Vertrauen in unsere demokratischen Strukturen aufbauen und beibehalten. Natürlich haben wir neue Herausforderungen durch neue Medien, durch KI. Aber wir haben Tools, die wir nutzen können und es ist wichtig, aus dieser Schockstarre herauszukommen und einfach aktiv weiter an dem Thema zu arbeiten, wie wir das auch mittlerweile vermehrt tun.
Und an Benjamin Eisel die Frage, jetzt wo wir wissen, wie die chinesische Regierung Douyin reglementiert, wie risikoreich ist TikTok für die Demokratie aus deiner chinesischen Sicht?
Ich finde, man muss sich halt einfach bewusst sein, mit wem man es zu tun hat. Denn hinter TikTok steckt ein Konzern, der enge Verbindungen zur chinesischen Staats- und Parteiführung hat. Und die Volksrepublik China ist bekanntermaßen keine Demokratie. Es handelt sich um das mächtigste autokratische Regime der Welt.
Gibt es etwas bei deiner Recherche zu TikTok und ByteDance, das dir besonders im Kopf hängen geblieben ist?
Was ich total interessant fand, war, dass TikTok in rund 150 Ländern verfügbar ist, in über 70 Sprachen, also auf der ganzen Welt. TikTok hat fast doppelt so viele Nutzer wie Douyin, das ja nur in China verfügbar ist. Und trotzdem macht der Mutterkonzern ByteDance schätzungsweise 80% seines Umsatzes in China. Das meiste ganz klar mit Douyin, und zwar durch Werbung und über E-Commerce. Und ich finde, das verdeutlicht ganz klar, wie wichtig Douyin für ByteDance ist, für den Mutterkonzern von TikTok und Douyin. Und deshalb würde es sich dieser Konzern vermutlich auch niemals mit der chinesischen Staats- und Parteiführung verscherzen.
Weltmacht China war das. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Ihr könnt uns schreiben jederzeit an weltmachtchina@rbb-online.de. Und falls ihr noch auf der Suche nach weiteren Podcasts seid, haben wir hier einen Tipp für euch. Wissen mit Johnny. Das ist der neue Booster fürs Allgemeinwissen in der ARD-Audiothek. Und da geht es um Fragen wie, was ist in den Anden 1972 passiert? Ist Atlantis das heutige Santorini? Und wer war der Vater der Atombombe? Keine Frage ist für den Podcaster und Creator Johnny zu groß, kein Thema zu knifflig. Wissen mit Johnny gibt es für euch in der ARD-Audiothek. Und an dieser Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eissel, Fanny Michaelis und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an unsere Gesprächspartnerin Zoe van Doren von der Friedrich-Naumann-Stiftung und an die TikToker Maximilian Pichelmeier und Lukas, aka Luke Goes USA. Technik und Ton Uschi Bremer und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Axel Dorloff, Zui Mu, Astrid Freieisen, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner und Marc Krüger. Folgt uns und abonniert uns, lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.